für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Auf Süd mal komplett ungewöhnlich. Ich bin im Urlaub. Und Patrick ist auf Dienstreise. Ich sitze in meinem Hotelzimmer und Patrick sitzt wo? Erzähl's uns.
Um ehrlich zu sein, Jesko, ich kann dir gar nicht genau sagen, wo, in welchem Stadtteil. Ich glaube, in der Nähe der Haltestelle, boah, ich hab's schon wieder vergessen, auf jeden Fall in einem Pub mittendrin in London, so gut dort 10 Kilometer von der White Hart Lane entfernt. Ich schaue hier immer so ein bisschen rein, weil
das tatsächlich Stadion heute, der Tottenham Hotspur, ja.
Genau, wo der BVB spielt, tatsächlich Medienabend heute, gemeinsam auch mit ein paar Sponsoren. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe es zeitlich sonst sehr schwierig. Bin direkt von der Pressekonferenz hierher gefahren mit einem Shuttle von Borussia Dortmund und habe mich hier gerade mal rausgesetzt. Das heißt, hinter mir ganz normal Straße, ganz normal Leute, ein paar Autos, die fahren. Vielleicht seht ihr mal den ein oder anderen roten Double-Decker, also ja, mitten aus London.
Authentischer geht's nicht.
Ja. Zu dir geschaltet.
Authentischer geht's
ja.
nicht.
Ja, ja. Und du, wie geht's dir? Alles gut?
Weltklasse. Ja, mir geht's wunderbar. Urlaub, ich genieße es. Wir haben super Wetter. Schnee ist in Ordnung, ist jetzt nicht super, aber wir machen das Beste draus. Aber Essen ist lecker. Kaiserschmarrn gab's auch schon, wie sich das gehört.
Sehr schön.
Also hier ist alles gut. Aber du, wir haben...
Sehr schön.
Wir haben,
Haltestelle
wir
Angel
machen Quickie,
ist es übrigens.
Müssen wir gestehen, aufgrund...
Ja. Für den einen oder anderen, der es kennt. Haltestelle Angel, Islington heißt, glaube ich, der Stadtteil. Aber ja, bin jetzt kein London-Experte, auch wenn ich so oft schon hier war.
Ja, du, wir machen ein bisschen Quickie. Wir haben zwei Spiele nachzubesprechen und auch so ein bisschen Geschichten drumherum und natürlich einen kleinen Vorblick auf das Spiel gegen die Hotspurs zu machen. Wir haben gerade, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Wir mussten beide gerade drüber nachdenken, welches Spiel denn letzte Woche war, unter der Woche. Und zwar das Spiel gegen Bremen. Und das war halt auch keins, was wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Ich musste jetzt echt nochmal kurz nachdenken. Wie war das denn? Tor Schlotterbeck ganz früh. Und dann war ganz lange gar nichts. Dann hast du noch Glück, dass du nicht einen Ausgleich kassierst gegen Bremen, die wirklich nicht gut sind. Und hinten raus machst du dann noch zwei Tore, aber auch dieses Spiel, boah, jetzt fang ich wieder an zu meckern, ne? Aber auch dieses Spiel spielerisch nicht gut und auch nicht souverän. Gerade die erste Hälfte war furchtbar, das weiß ich ganz genau noch, da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja,
die
stimmt.
War wirklich furchtbar.
Mhm.
Und das war auch der Tenor hinterher. Niko Kovac hat auch zu mir vor dem St. Pauli-Spiel gesagt, also wir wollen konstant spielen, aber nicht konstant so wie in der ersten Hälfte gegen Bremen. Ja, und dann kam das St. Pauli-Spiel.
Ja, also erstmal finde ich es gar nicht so schlimm, dass wir mal kurz überlegen mussten, gegen wen die eigentlich gespielt haben, weil das geht ja hier Schlag auf Schlag, Jesko, von englischer Woche zu englischer Woche und Spielplan zu Spielplan.
Ja.
Und manchmal steht man da mal kurz.
Ich finde es auch gar nicht schlimm.
Ja. Manchmal steht man da ganz kurz auf dem Schlauch und da haben wir ja eh beide mal drüber gesprochen. So in Statistiken sind wir beide gar nicht so gut. Also wir vergessen auch mal schnell, was da so einzeln war. Aber genau. Also zwei Spiele, die unterm Strich jetzt nicht so wirklich überzeugend waren, auch wenn du das eine Spiel zu Hause immerhin gegen Bremen 3-0 ziehst, das andere Spiel auch zu Hause, zwei Heimspiele in Folge, 3-2 gegen St. Pauli und da schwingt jetzt aus diesen beiden Spielen vor allen Dingen die sogenannte B-Note mit. Also die A-Note stimmt, du gewinnst deine Spiele, du holst die Punkte, du bist auf dem zweiten Platz, das sieht eigentlich alles gut aus, aber das große Aber, das große Wie, das Ganze zustande kommt. Das ist eine Diskussion, die verfolgt den BVB, die verfolgt Niko Kovac. Jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, Mentalität ist voll da, dass du auch last minute so ein Ding ziehst wie St. Pauli, dass Emre Can, ein bisschen Grüße gehen raus an das Jahr, in dem der BVB nicht Meister wurde, wenn Emre Can damals den Elfmeter geschossen hätte, wenn, ne, wäre vielleicht was anderes passiert. Kannst du irgendwo auf der einen Seite sagen, die Mentalität stimmt. Also die Mannschaft glaubt bis zum Schluss an sich selbst. Nur musst du, wenn du 2-0 zu Hause spielst gegen den Tabellen 17. mit allem Respekt, musst du das eigentlich so gut zu Ende spielen und vor allen Dingen nicht schlampig, sondern sauber mit der gewissen Gier. Und das fehlt halt gerade.
Hundertprozentig. Aber das ist ja auch die Diskussion und das sind ja auch die Meinungen, die gerade mega auseinandergehen. Es gibt ja die Fraktion, hey, was habt ihr denn? Ja, da zählen natürlich auch BVB-Offizielle mit dazu. Die sagen, wir gewinnen Spiele, wir sind Zweiter, alles, was du gerade gesagt hast. Ja, wir spielen nicht schön, wir würden gerne schöner spielen, wir gewinnen trotzdem, deswegen ist es alles okay. Und es gibt halt auch die Fraktion, da gibt es übrigens auch viele Fans, die das sagen. Ne? Das wird so ein bisschen, finde ich, diese negative Stimmung, dieses, ah, die spielen furchtbaren Fußball, kannst du dir nicht angucken, die müssen besser spielen, wir brauchen Attraktion. Diese Fraktion ist ein bisschen lauter, aber ich glaube nicht, dass sie größer ist. Oh, jetzt holen sie dich ab.
Apropos lauter, die Polizei kommt schon. Der gefällt das auch nicht, was wir hier machen. Ne? Oder was der BVB macht.
Deswegen, und ich muss sagen, ich tue mich persönlich auch ganz schwer, in eine Richtung zu tendieren. Ich bin großer Freund von schönem Fußball. Ich schaue gerne schönen Fußball. Was Dortmund spielt, ist halt ultra pragmatisch und teilweise auch etwas glücklich. Aber am Ende ist Fußball halt Ergebnissport, ne? Und wenn du die Ergebnisse lieferst, dann musst du das auch einfach akzeptieren. Also ich stehe so ein bisschen in der Mitte. Ich kann beide Fraktionen 100% verstehen. Für mich ist immer, also der Knackpunkt, warum sich auch viele so aufregen, ist ja, du regst dich ja nur auf, wenn du das Gefühl hast, dass du aus diesem Kader mehr rausholen kannst.
Mehr rausholen kannst, ja.
Ich guck mal ganz kurz zu den unbeliebten Schalkern. Die sind Erster in der zweiten Liga. Die spielen beschissenen Fußball, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe, es wird nicht rausgepiept hier. Die spielen wirklich furchtbar. Die feiern aber alle, weil die an ihrem absoluten Limit spielen. Die spielen jedes Spiel absolut am Limit. Und das Gefühl habe ich bei den Dortmundern nicht. Mentalität hin, Mentalität her. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft am Limit spielt.
Ja, und vor allen Dingen kann man von der Mannschaft erwarten, und das ist dann bedingt, finde ich, eine Trainergeschichte. Du kannst natürlich darüber sprechen, dass Niko Kovac offensiv mit der und aus der Mannschaft mehr rausholen muss. Was aber in meinen Augen ein Punkt ist, du musst diese Dinge, und das hat Julian Brandt auch gesagt, einfach sauberer zu Ende spielen. Du musst mehr Schärfe in den Pässen reinbekommen. Ja. Du musst mehr Konzentration reinbekommen. Und da haben wir eigentlich schon irgendwo wieder dieses Thema, dass diese Mannschaft immer in der Lage ist, auch bis zum Schluss ein Tor zu erzielen. Also diese neu gewordene Mentalität oder Qualität, die ist da. Aber du kannst von so einer Mannschaft erwarten, mit so hoch dekorierten Spielern, dass du Pässe sauber an den Mann bringst, mit einer gewissen Schärfe, mit einer gewissen Entschlossenheit, dass du auch entschlossener in die Zweikämpfe gehst und vorne dann einfach noch ein bisschen abgezockter bist. Und das ist ein Thema, was sie in der Mannschaft auch besprechen, was sie in der Mannschaft auch haben. Im Übrigen, Jesko, und das finde ich so verrückt, ich habe tatsächlich unter der Woche mit zwei Spielern gesprochen, die mir schon auch gesagt hat, das klingt zwar jetzt völlig absurd irgendwie, aber solange die Bayern nicht Meister sind, glauben wir schon noch bis zum Schluss, dass da vielleicht irgendwo mal was passiert, dass wir, wenn wir unsere Spiele in den entscheidenden Momenten vielleicht auch ziehen, wir haben das direkte Duell gegen sie, ne, also so dieser Grundglaube, ich will nicht sagen, dass dieser Glaube da ist, Meister zu werden, dafür ganz ehrlich, müssen wir uns nichts vormachen, stehen die Bayern viel zu gut da, spielen eine Saison, die outrageous ist, die komplett in ihrer eigenen Liga spielen, aber trotzdem kann ich ein bisschen verstehen, was sie sagen, weil die Bayern irgendwann in so eine Crunch-Time kommen. Champions League, du lässt da vielleicht mehr Konzentration, mehr Federn als in der Liga, vernachlässigst das vielleicht. Zumindest fand ich das ein bisschen erfrischend.
Kriegst man kann nochmal eine Verletzungsproblematik, ne? Kann passieren.
Du hast gerade ein bisschen die Augenbraue hochgezogen. Du sagst wahrscheinlich, haben die Lack gesoffen. Was glauben die da dran so, ne?
Am Ende sind das ja Wettkämpfer, ne? Und wenn die jetzt sagen würden, wir haben da keine Chance, wäre das ja auch ganz merkwürdig. Und wir alle haben schon viel erlebt im Fußball. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja, da fehlt mir wirklich die Vorstellungskraft, dass die Bayern jetzt noch irgendwie hingehen und sagen, das verlieren wir noch, diese Meisterschaft. Da glaube ich nicht dran. Ich finde es gut, wenn die Mannschaft in Dortmund sagt, ey, wir powern voll durch, um zu schauen, ob da nicht doch noch was geht. Ne? Wenn die Bayern uns was anbieten, dass wir dann da sind. Aber ich glaube da nicht dran. Aber noch eine Sache, die halt auch die letzten Wochen und Monate verfolgt, ist eben dieser Schrei nach Entwicklung. Den haben wir seit Monaten, wo du eigentlich nach jedem Spiel, auch nach Siegen, Spieler oder verantwortliche Trainer da stehen hast, die sagen, ha, war aber nicht so gut. Wir werden uns entwickeln, wir werden besser Fußball spielen. Das sehe ich aber seit Jahren nicht. Seit Monaten nicht, ne, dass diese Entwicklung eintritt.
Ja, und das ist genau, Jesko, die Aufgabe jetzt auch des Trainerteams mit und aus dieser Mannschaft raus. Ich meine, klar, in Richtung Sommer musst du ein, zwei Punkte justieren. Wir werden gleich über ein, zwei mögliche Transfers oder Geschichten sprechen, aber du musst jetzt, und das kann man von einem Niko Kovac auch erwarten, mit dieser Mannschaft und mit den wenigen, wie ich finde, aber die gibt's auch, trotzdem Führungsspielern, halt da eben eine klare Linie entwickeln, wie du es hinbekommst, dann auch offensiv, das klingt zwar auch so absurd, du hast in den beiden Spielen zwar 6 Tore gemacht, aber so dieses wirklich wunderbar rausgespielte und dieses, es schwingt immer so dieser Eindruck mit, eigentlich könnten sie mit dieser Mannschaft mehr. Jetzt waren auch 1-2 Tore dabei. Finde ich witzig, Jesko. Es gibt eine Diskussion, jetzt trifft der Brand und es heißt auf einmal, ja, der macht ja nur Tap-In-Tore, also Tore, wo er abstaubt oder da ist, ja.
Ja, also, das habe ich auch gelesen. Das ist absurd. Das ist absurd.
Ja. Also, jetzt sind wir da schon bei einer Diskussion, ja. Also irgendwie, man hat schon auch in Dortmund immer so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht vieles schneller schlecht gesehen wird. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als bei dem einen oder anderen Verein.
Es ist auch so. Ja, ja.
Hochsensibles Umfeld, aber dass mehr möglich ist mit der Mannschaft, ja. das ist, glaube ich, völlig klar. So, Punkt. Und das müssen sie
jetzt. Tore sind übrigens das Resultat eines sehr guten Angriffs auf allen Ebenen. Aber das verstehen, glaube ich, viele nicht, die einfach meinen, es wäre ja einfach, den Reiz zu machen. Was nicht so einfach ist, einen Ball so dahin zu bekommen, dass man nur noch einen Tap-In machen muss. Da muss man richtig laufen, da muss man richtig spielen. Das ist nicht so easy, wie jetzt manche sagen. Und dann schau dir mal den Pass von Julian Brandt vorm 2:0 an. Ja, genau in den Lauf, getimed, Direktabnahme auf Silva, der dann ablegt auf Adeyemi. Den kriegt er nicht als Assist hingelegt, aber das Tor gehört zu 80% auch Julian Brandt. Nur so viel dazu. Ich bin gespannt, wie sich der BVB dann doch noch sportlich und fußballerisch entwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir haben ja im Transfer-Update, oder ihr habt ja im Transfer-Update berichtet über mögliche Neuzugänge. Und auch einen für den Sommer, nämlich ein Linksverteidiger, Caua Prats aus Brasilien. Und da schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass eigentlich auf der Linksverteidigerposition nicht so die große Zufriedenheit herrscht. So der Daniel Svensson-Hype ist auch wieder ein bisschen abgeklungen. Hast du auch das Gefühl?
Das Gefühl habe ich auch. Erstmal Props an dich, wie du den Namen ausgesprochen hast. Fand ich auch geil, dass du im Interview mit Kovac dir selbst nochmal Props gegeben hast. Habe ich gut ausgesprochen.
Ne? Ja, gut, ne? Ja, ich fand's. Ja, ich war auch ein bisschen stolz auf mich, ja.
Ja, auf jeden Fall ist das erstmal ein super spannender Spieler. Ganz viele Scouts sagen mir, dass es eines der spannendsten Abwehrtalente in ganz, nicht nur Brasilien, sondern Südamerika ist, der BVB. Gerade noch in den Endzügen der Verhandlungen mit Belo Horizonte, also mit Cruzeiro. Lars Ricken hat heute vom Abflug nach London auch nochmal unterstrichen, ist ein Spieler, den kennen wir sehr gut. Das heißt ja schon so ein bisschen wie, wir wollen den haben, weil so sehr lehnen sie sich eigentlich nie mit Namen aus dem Fenster, sondern eigentlich immer, wir kommentieren keine Gerüchte. Ja, den wollen sie haben und ich bin auch sicher, dass der in den nächsten Tagen durchgehen wird. Wie schnell es dann am Ende sein wird, das muss man erstmal abwarten. Also ist einer für den Sommer, 17 Jahre jung, Linksverteidiger, völlig richtig, was du sagst. Der Svensson-Hype ist ein bisschen abgeebbt, auch wenn er mir in Teilen zu schlecht gesehen wird. Und Daniel Svensson war und ist für mich auch ein Ergänzungsspieler für Borussia Dortmund auf einem guten Niveau, den du immer reinwerfen kannst, den du brauchen kannst. Aber du brauchst Top-Qualität auf so einem Niveau. Jetzt kann man erstmal die Frage stellen, ist Caua Prats direkt ein Top-Niveau? Der braucht auch Zeit, der muss sich auch adaptieren. Du hast aktuell auch einen Rami Benzebaini, der auf der Position Koto, spielen, ne? Kann.
Richtig, wie lange solche Spieler dann auch brauchen. Und Couto war schon in Europa.
Genau. Also das
ist dann schon überraschend, ja.
Genau, das kannst du dann nicht erwarten, dass der Junge gleich kommt und funktioniert. Übrigens interessant, war eine Fanfrage, die wir oft bekommen haben. Kann der denn sofort spielen, wenn der dann zu uns kommt? Auch schon im Sommer. Der wird erst 18 noch. Das heißt, der darf in der Vorbereitung Spiele mitmachen, dann auch Testspiele, Trainingslager und so weiter und so fort. Nur wenn dann das erste Pflichtspiel bestritten wird, muss er 18 Jahre alt sein. Also das nur als kleine Zwischeneinordnung. In dem sehen sie viel. Sie haben noch Rami Benzebaini, das wollte ich noch dazu ergänzen. Der läuft 2027 aus. Da ist auch ein bisschen fraglich, in welche Richtung das gehen wird. Bei Almugera Kaba gibt es Verbindungen zum Hamburger SV. Auch wenn wir zuletzt wieder gehört haben, ganz so heiß ist die Fährte jetzt nicht, wie sie hier und da gekocht wurde, aber auch der soll entweder verliehen werden oder ganz wechseln. Also wollen und müssen sie auf der Position etwas machen. Das ist völlig klar. Sie wollen generell, und das zeigt mir auch, Justin Lehrmer, über den haben wir im letzten Podcast gesprochen, der jetzt die letzten Tage auch in Dortmund war, auch bei den Spielen zu Hause gegen Pauli und Bremen auch im Stadion war. Das ist auch so ein Vorgriff auf die Zukunft. Also sie wollen schon wieder den Weg gehen. Und das hat Carsten Kramer im Übrigen auch in einem Interview klipp und klar unterstrichen. Wir sind nicht alleine mit diesem Marktziel sozusagen, junge Talente zu entdecken und für viel Geld zu verkaufen, sondern da haben wir jetzt eine mega Konkurrenz. Und das ist jetzt ein Thema, das Borussia Dortmund angehen will. Das ist auch Carsten Kramer, Lars Ricken und Co. Sebastian Kehl ist sowieso auch immer einer, der eigentlich eher auf Talente setzen will. Ich weiß, jetzt kommt der eine oder andere wieder und sagt, ja, aber der hat doch Anton und Groß und Gerassi und Sabitzer und Süle. Das stimmt schon, aber das war auch aus einer anderen Zeit heraus, aus der BVB vielleicht, wenn man es für sich erkennt hat, damals ein bisschen mehr Stütze, ein bisschen mehr Routine, ein bisschen mehr Sicherheit brauchte. Also den Weg wollen sie schon einschlagen und den finde ich tatsächlich auch richtig. Düron Velesco, wo wir bei jungen Spielern sind, steht vorm Abflug in die Schweiz zum FC Basel. Auch da ist man in sehr weiten Gesprächen.
Eine sehr interessante Wahl.
Ja, das muss ich auch sagen.
Ja, weil da spielst du schon auf einem ordentlichen Niveau in der Schweiz. Das ist jetzt nicht Top-Niveau, aber das ist ein ordentliches Niveau. Basel ja auch wirklich ein Traditionsverein, der aber auch fordert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du da hinkommst und dich hinlegst und sagst, so, jetzt bin ich hier der Star, sondern da wird auch gefordert, da muss er auch was leisten. Da habe ich echt ein Auge drauf. Bin gespannt, wie er sich dann da präsentiert, wie er sich da entwickelt und wie er sich da durchsetzen kann.
So, ich muss dich hier ein bisschen leiser machen, auch wenn ich an der Straße bin, aber du bist bei mir ganz schön laut, auch wenn ich deine Stimme gut finde, Jesko, aber ein bisschen muss ich hier justieren. So. ja, absolut. Also ich finde, also Basel ist erstmal ein großer Verein. Das verkennt man vielleicht immer so ein bisschen, aber auch in der Schweiz, auch der FC Basel, der oft schon in der Champions League gespielt hat, der schon auch ein gewisses Prestige auch hat. Für den ist es einfach wichtig, dass er spielt, dass er von alleine gelassen wird. Das kann er bei so einem Verein wie Basel dann auch wunderbar machen. Es soll eine Leihe werden mit einer Kaufoption. Daran wird gerade noch gearbeitet, wie hoch die Höhe sein soll. Also zumindest Stand jetzt, Montagabend. Das kann aber auch ganz schnell gehen, die Geschichte. Ich glaube, dass es ein cooler Step sein kann, dass der Junge raus wollte, das hat er selbst unterstrichen, also raus aus der Bundesliga, so ein bisschen weg vielleicht von diesem Rampenlicht, weg aus Dortmund, weg von der Bundesliga, hin in eine Liga, die sicherlich schwächer ist als die Bundesliga, wo du aber in der Regel mit dem FC Basel halt auch in der qualitativ hochwertigen Mannschaft bist. Du bist da auch mit einem Shaqiri beispielsweise, du hast da schon ein paar Jungs, die richtig kicken können. Ganz interessant, die Verhandlungen, Jesko, wurden in Marbella geführt. Wir beide waren ja vor Ort.
Ich wollte gerade sagen, wir haben sie ja getroffen.
Ja. Die Degen-Brüder waren auch da. David Degen ist ja Eigner des Clubs, hat auch einen guten Austausch mit dem BVB. Und da haben die sich natürlich dann auch zusammengesetzt und da sind die dann richtig in die Gespräche reingegangen. Und jetzt glaube ich, dass dieser Wechsel am Ende auch zustande kommen wird. Am Ende ist aber auch die Frage, wie hoch sieht die Kaufoption aus? Welche Weiterverkaufsbeteiligung sichert der BVB zu? Gibt es eine Rückkaufoption? Ja, nein. Weil sie in Düronville schon etwas sehen. So, und da bin ich gespannt, wie es am Ende aussieht. Einen, den wir vielleicht noch abhaken können, Quinton Timber, hattet ihr bei uns im TU noch hier im Podcast gehört, hat sich im Endstadium befunden, die Scouting-Berichte und das Scouting des BVB von dem Spieler. Der steht aber vom Wechsel zu Olympique Marseille tatsächlich, schließt sich also den Franzosen an, jetzt schon im Winter. Für den BVB wäre es, wenn dann ohnehin auch...
Warum hat das nicht geklappt?
Ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen, weil der Spieler, oder anders gesagt, Feyenoord Rotterdam, das wusste auch der BVB, das wusste Sebastian Kehl, auch Lars Ricken, Feyenoord Rotterdam wollte gerne verkaufen, weil sie jetzt die Möglichkeit gesehen haben oder wussten, der unterzeichnet das Angebot nicht, das lag ganz klar vor, zur Verlängerung, er wollte den nächsten Step gehen. Und jetzt muss so ein Verein wie Feyenoord natürlich auch gucken, also nehme ich nochmal eine Ablöse oder bin ich so stark in der Verhandlungsposition, dass ich sage, ich spiele das halbe Jahr noch mit Timber, dafür ist er zu wichtig, fertig. Aber aus der Sicht braucht Feyenoord einfach Geld. Ich weiß jetzt stand jetzt nicht, wie viel am Ende geflossen wird oder fließen wird. Aber aus Feyenoords Sicht ist das erstmal der eine Grund zu sagen, wir wollen den direkt abgeben. Und aus der anderen Sicht dann eben, der BVB hat jetzt nicht den Need, im Winter schon etwas auf der Position zu machen. Ich meine, sie haben da mit, gut, Groß weg, Özcan wird gehen, aber sie haben da aktuell mit Chukwuemeka, mit Bellingham, mit Sabitzer, mit Metscher schon auch eine gewisse Auswahl, theoretisch auch mit einem Moussa Kaba, der sich gerade leider wieder verletzt hat beim International Cup hier in England. Mal gucken, wie lange der ausfällt. Aber ja, deshalb hatten sie jetzt nicht den Need, um im Winter schon diese Verpflichtung am Ende zu tätigen. ja, das ist jetzt, glaube ich, so erstmal die Einordnung, wie sie vielleicht treffend ist. Mal schauen, vielleicht plaudern sie irgendwann mal aus dem Nähkästchen, was der wahre Grund der Geschichte ist.
Ja, weil das, also mich wunderte schon ein bisschen, dass sie da nicht aktiver geworden sind. Dann scheint er ja auch nicht so hoch priorisiert worden zu sein, ne? Weil dann hättest du ja gesagt, okay, wir gehen auf Feyenoord zu, suchen eine Lösung. Wenn er nur noch 6 Monate Vertrag hat, heißt das ja auch durchaus eine eher geringere Ablösesumme. Wäre dann ja schon ein Vorgriff möglich gewesen. Das machen sie ja auch schon mal, wenn sie wirklich einen Spieler haben wollen. Also insofern würde ich das jetzt mal eher so interpretieren. Das heißt, war jetzt nicht Prio 1.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/BVB und geben Sie beim Bezahlen den Code BVB ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Ja, das kann, also kann man sicherlich so sehen, weil wie du es völlig richtig sagst, bei einem, der ein halbes Jahr Rest hat, wenn du am Ende 100% überzeugt bist, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Scouting-Berichte nicht, ich weiß nur, dass das Scouting im Endstadium war, dass sie den Spieler grundsätzlich gut fanden. Wir haben ja auch darüber berichtet, dass sie in Marbella sehr lange noch an 2 Tagen zusammensaßen und da über sämtliche Namen diskutiert haben. Vielleicht war das Endergebnis auch, wie du es völlig richtig sagst, am Ende ist es vielleicht dann auch nicht der Spieler, auf den wir final gehen. Jetzt, ich habe ein Thema, was ich interessant finde. Ich habe Kovac nämlich heute eine Frage dazu gestellt. Er war ein bisschen überrascht. Wir haben über den Tag hinweg berichtet, dass Niko Kovac 2021 fast hier in London bei Tottenham gelandet wäre. Damals war es so, dass er noch in Diensten der AS Monaco war, im Pokalfinale stand, das knapp 0-2 verloren hatte gegen PSG. Und damals José Mourinho entlassen wurde hier an der White Hart Lane und damals eine konkrete Anfrage an Kovac kam, der nach reiflicher Überlegung abgesagt hatte mit dem Hinweis, ich gehe, da hat er seine Prinzipien nicht aus einem laufenden Vertrag in der Regel raus. Überleg gerade, in Frankfurt war es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber da kam auch der große FC Bayern München. So, und die Frage habe ich ihm einfach gestellt, so warum das damals nicht zustande kam. Er hat ja generell auch einen sehr guten Ruf hier in England, ist bei Man United auf der Shortlist, war auch Kandidat an der Stamford Bridge bei Chelsea, einer der Namen, die diskutiert wurden. Und das bringt mich jetzt so zu der Diskussion, die wir auch eben anfangs hatten. Auf der einen Seite in England, auch so bei Reportern, mit denen ich hier im Stadion auf der PK sprach oder auch die englischen Kollegen von Sky UK, die sagen ja, der ist Zweiter, der spielt auch einen super Fußball und hat bei Frankfurt Erfolge gehabt, hat mit Bayern das Double geholt. Nur in Deutschland hat er wahrscheinlich einen schlechteren Ruf. In Deutschland geht es um die B-Note, in Deutschland geht es um die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das finde ich schon interessant, dass sich dann so Schwergewichter, gut, Tottenham war 21, aber jetzt gerade auch United, sich mit einem wie Niko Kovac schon am Ende beschäftigen. Und ein paar Fans haben sofort geschrieben, boah, Kovac Ball in der Premier League, das wird ja mega passen. Wie siehst du es? Ohne, dass es jetzt gerade ein akutes Thema für Niko Kovac ist. Der hat einen Vertrag bis 27, aber ist irgendwie interessant.
Ja, interessant ist es absolut, aber ne, der Prophet im eigenen Land. Und ich sehe Niko Kovac tatsächlich, der ist ja sozialisiert in Deutschland am Ende, ne, muss man ehrlich sagen, in Berlin geboren. Klar, war auch lange kroatischer Nationalspieler und Trainer, aber gerade bei so einem Club wie Borussia Dortmund ist halt auch die Wahrnehmung nochmal ein bisschen eine andere. Und ich kann mir vorstellen, wenn er dann mal in Manchester sein sollte, theoretisieren wir mal, ja, und dann spielt er auch mal 5-6 Spiele richtigen, nicht so schönen Fußball, kann da auch die Stimmung ganz schnell sich ändern. Also das sind ja auch Kollegen, bei allem Respekt, die schauen auch nicht jedes Spiel, sondern die schauen in die App auf die Tabelle und schauen sich die Ergebnisse der letzten drei Spiele an, ne, und interpretieren daraus. Die sitzen nicht im Stadion in Dortmund und schauen sich das an. So, aber ich glaube auch, dass das durchaus im Ausland, vielleicht auch nicht unbedingt bei den ganzen großen Top-Clubs, aber durchaus im Ausland, die auch ein bisschen pragmatischer sind vielleicht, ne, weil es da auch eventuell nicht so eine emotionalisierte Fanbase gibt. Ich guck mal nach England, ne, wenn ich mir da die Stadien anschaue und auch so die, ja, die Fans im Stadion, das ist ja, ist ein anderes Publikum als in Deutschland über die letzten Jahrzehnte geworden, finde ich.
Ja, aber United zum Beispiel hat ja schon auch noch einen krassen Kern an Traditionalisten und an Fans, die schon ein bisschen vergleichbar sind vielleicht mit Dortmund oder mit, ja, ne, also aus der Historie.
Ja, Liverpool heraus. Auch, weißt du, ne? Ja, aus der, genau, Historie. Aber, ne, ich meine, wenn du mal im Stadion bist in England, ist die Stimmung schon eine andere. Aber du, ganz ehrlich, so richtig zu erklären ist das nicht, finde ich. Also, dass die im Ausland dann einen anderen Ruf genießen, Trainer, das kann ja durchaus schon mal sein. Wie gesagt, wie tief man sich dann da auch mit der Materie wirklich auseinandergesetzt hat, ist dann auch eine andere Frage.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Und nochmal, Entschuldigung, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, ja. Also Niko Kovac hat unfassbar viel geleistet beim BVB. Ich finde, er lässt keinen schönen Fußball spielen. Das ist einfach meine Meinung. Aber ich respektiere hochgradig den Erfolg, den er hat. Und auch den Erfolg, den der BVB aktuell hat. Der ist relativ souverän in den Champions League Plätzen. Davon war in den letzten zwei Jahren zu dieser Zeit nicht die Rede. Na, das müssen wir auch ehrlich sagen.
Die beste Hinrunde oder im Endeffekt zum besten, also so wie sie jetzt gerade stehen, standen sie vor 7 Jahren das letzte Mal, ne? Also das muss man sich auch erstmal überlegen. Genau. Und auch Jule Brandt, der ewig lange im Verein ist, hat gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir so, also eigentlich noch nie, seit ich hier bin, standen wir so gut da. Das ist schon verrückt, aber
nach der Hinrunde,
nach der Hinrunde, ja, genau. Aber das Positive ist halt auch, dass du eigentlich weißt, an welchen Nuancen du zu drehen und zu schrauben hast, damit es eigentlich besser wird. Deshalb bin ich echt sehr gespannt. Genauso gespannt wie auf das Spiel. Ich war noch nie an der White Hart Lane, muss ich sagen. War schon bei einigen, du ja auch, Jesko, ob's United, ob's City war, ob's Chelsea war, aber da war ich noch nicht. Ist ein unglaublich fettes Stadion. Mal kurz zurückgedacht, wir dürfen nicht zu viel über das Spiel sprechen, weil viele vielleicht erst Mittwoch oder Donnerstag den Podcast hören, aber Niko Kovac hat eine seiner größten Spiele dort gehabt, ein epochales Ereignis. 7-2 2019 mit den Bayern gewonnen in Tottenham. Also hat er auch heute gesagt, ich habe da sehr gute Erinnerungen an das Spiel. Ja, du überlegst, was überlegst du?
Ich überlege gerade, wo wir da mit Dortmund waren. Nee, da waren wir nämlich irgendwo und da.
Nee. Ich glaube, du verwechselst das, weil wir waren, ich war bei dem Spiel, das weiß ich ganz genau, ich war noch in Berlin, glaube ich, und bin aus Berlin im ICE nach Hause nach Frankfurt gefahren und habe das Spiel auf dem Handy geguckt. Und wir hatten das Spiel Bayern gegen Barcelona, ein 8-2 oder sowas. War es das? Das hatten wir zusammen in der Schweiz geguckt.
Das meinte ich gar nicht. Ich meinte noch was anderes.
Was meintest du?
Aber ich komme nicht genau. Ja, ich überlege gerade, wo ich da war, weil ich meine mich nämlich an dieses Spiel zu erinnern, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Ist auch nicht so wichtig. Wir können aber ganz kurz über Tottenham sprechen. Die sind ja nur in die Champions League gekommen, weil sie die Europa League gewonnen haben. Strugglen in der Liga seit Jahren. Und sind jetzt auch, ich habe es mir einmal aufgemacht, 15. in der Premier League mit 27 Punkten.
Unglaublich.
Thomas Frank, der neue Trainer, steht schon wieder mehr oder weniger zur Disposition. Das ist wild in Tottenham, da im Norden Londons. Das die Entwicklung auch eigentlich seit Harry Kane weg ist, das sieht man vielleicht auch jetzt erst, wie viel der dann auch dieser Mannschaft und dem Verein gegeben hat. Und wer jetzt den Podcast hört und nicht von Anfang an irgendwie zugehört hat, sondern hier irgendwie reinspringen sollte, warum laufen da Menschen hinter Patrick her? Er sitzt vor einem Pub. Ja, müssen wir immer nochmal erklären. Du sitzt heute behelfsmäßig draußen vor einem Pub.
Ja. Ich wurde ausgesperrt, aber ich gucke gerade eben mal.
Also Tottenham ist ein...
Ja, Bier steht auf jeden Fall schon drinnen. Da freue ich mich gleich drauf.
Wir sind ja auch... Ja, komm, halbe Stunde. Wir haben ja ein Quickie versprochen. Tottenham ist ein machbarer, ist ein schlagbarer Gegner. Eigentlich musst du da gewinnen, um unter die ersten acht zu kommen und musst dir die Punkte, die du gegen Bodo Glimt hast liegen lassen, jetzt an der White Hart Lane holen.
Punkt. 100%. Genauso ist es. Also Punkt. Das musst du machen. Trotzdem super gefährlicher Gegner, weil es ein angeschlagener Boxer ist. Unter Thomas Frank kein einziges Spiel in dem Jahr gewonnen. Frank, Rausrufe gab es nach dem letzten Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der BVB das Spiel am Ende gewinnt, kann das auch das Aus von Thomas Frank bedeuten. Also es wird sicherlich sehr interessant, ein Spiel, wo richtig Druck auf dem Kessel ist. Eine Mannschaft, das hat Tottenham tatsächlich heute auf der Seite bekannt gegeben, die gerade mal mit 11 Profis, also aktuellen Profis, in dieses Champions-League-Spiel reingeht, weil sie sonst auffüllen müssen, teilweise auch mit Youth-Spielern, weil da eine Reihe an, ich glaube, die haben allein 12 Verletzte, wenn mich nicht alles täuscht, mussten am Ende sogar Mathis Tell streichen, aus diversen Gründen. Ein Palinja ist angeschlagen und verletzt. Gut, ein Kolo Muani, der wird wahrscheinlich auflaufen, aber eine Reihe, eine richtige Latte an Spielern, die eben ausfallen. Das hatte ich auch Niko Kovac gesagt. Das macht's natürlich, oder gefragt, das macht's auch so gefährlich. Er wollte jetzt nicht so auf den Gegner eingehen, hat natürlich gesagt, dass auch die anderen eine Qualität haben. Klassische Trainerfrage. Aber das macht's vielleicht auch irgendwie so gefährlich, weil die Mannschaft, glaube ich, relativ unberechenbar ist und gerade so angeschlagene Boxer vielleicht auch doppelt gefährlich sein können. Also bin gespannt, wie der BVB das Spiel am Ende angehen wird. Bin im Übrigen, du hast zwar Quickie gesagt, aber auch sehr gespannt, wer Trainer in Frankfurt wird, weil zwei Ex-Dortmunder gehandelt werden, in Edin Terzic und in Marco Rose, wobei letzterer Marco der heißeste Kandidat wohl aktuell ist auf den Posten. Also auch das wird interessant, in welche Richtung es da am Ende geht. Ja, und tatsächlich interessant, Jesko, das wollte ich nochmal reinwerfen, Mats Hummels hat beim Legends Cup mitgespielt, hat eine gute Figur abgegeben. Und da auch im Übrigen über Nico Schlotterbeck
gesprochen. Die haben gewonnen, die Dortmunder, ne? Hier, endlich mal wieder einen Titel nach Dortmund, hätte ich fast gesagt.
Ja, genau. Und da war das Geile, dass Mats Hummels auf die Frage nach Nikos Zukunft gesagt hat, er weiß ganz genau, wie seine Gedanken und Pläne und so weiter und so fort sind und er könne in jedem Verein der Welt spielen. Aber er sagte auch den Satz, der will halt nicht, so nach Motto wie ich, wobei der hat natürlich mehr gewonnen, der will halt nicht einfach mal irgendwann den Legends Cup hochhalten, sondern er will halt Titel gewinnen. Und das natürlich am liebsten mit dem BVB. Also, ja, mal schauen.
Kannst du als Weltmeister natürlich auch locker sagen, ne?
Naja, das lässt sich gut sagen. Ja. Naja, Jesko, so.
Legends Cup übrigens ein Hallenturnier in München, ne? Mit unter anderem den Bayern, die mit Robben und Ribéry gespielt haben.
Mit Robben und Ribéry.
Mit Hummels, Großkreuz, Petritsch, Roman Weidenfeller war mit dabei. Genau. Waren auch gut und haben gewonnen. Ja, Respekt.
Ja, definitiv. Jetzt, ich habe einen neuen Schal für deine Sammlung. Ich weiß nicht, ob ich dir den mitbringen soll. Hier, guck mal.
Oh, sieht, hast du einen mit Tottenham drauf?
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Schön,
ja,
warm.
Ja, ja, spannend.
Tottenham und Dortmund. Das,
ja.
Schauen wir mal.
Wundervoll.
Also, in dem Sinne.
Patrick, dann danke ich dir. Dir viel Spaß und wir hören und sehen uns sowieso unter der Woche, aber wir hier bei Orfer Süd kommende Woche. Dann ist auch da schon wieder Champions League gegen Inter Mailand.
Da ist gegen Inter Mailand Champions League, Jesko, jetzt kracht's, da bist du auch wieder, das ist richtig, finde ich richtig.
Da bin ich auch wieder da.
Ja, sehr gut.
Gut erholt.
Freue ich mich.
Alles klar, Patrick, danke dir für deinen Kneipen-Podcast heute. Finde ich stark, dass du was gemacht hast. Und dir noch einen schönen Abend und euch alles Gute. Bis bald.
Mit Kneipen-Podcast mit Wasser. Ich hole mir gleich noch das Bierchen, keine Angst. Das steht schon da, schön frisch gezapft in dem Sinne.
Mach das.
Keine Werbung für Alkohol. Also, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.